Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 129, dem Podcast von der Mannschaft, die die Wechsel ihres Trainers nicht versteht. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Alex.
Moin.
Und der Marvin.
Hi.
Also ich habe so einiges bei diesem Spiel gegen Wolfsburg nicht verstanden und die Wechsel waren nur ein Teil davon, die ich nicht verstehen konnte. Könnt ihr es mir irgendwie erklären?
Erklären? Ich versuche die ganze Zeit irgendwas zu erklären, aber irgendwie will mir das auch nicht so wirklich gelingen. Also das Spiel am Samstag war sowieso ganz schwer zu erklären. Also es war auch schwer zu begreifen.
Ja, das auch. Da war einiges schwer mit dabei. Nicht schwer war die Leistung der Mannschaft, die fand ich nämlich irgendwie sehr einfach und sehr mager.
Naja, also sagen wir mal ehrlich, in der zweiten Minute gleich ein Gegentor zu kassieren, ist blöd. Das kann passieren. Das war ein Eigentor vom Anderson. Was er sich jetzt da genau dabei gedacht hat, da reinzurutschen, okay, das kann, manchmal geht's gut, öfter geht's schlecht, ja, und ärgerlich war, hat mich da schon geärgert, dass der Ox die Vorlage gegeben hat, aber im Endeffekt das Beste an dem Gegentor war halt, dass du eigentlich noch 88 Minuten Zeit hattest, um ein Tor zum Ausgleich zu schießen.
Was ja dann auch nicht so lange gebraucht hat, bis es kam, das ging ja dann noch...
Ja, 35 Minuten. Also 33 Minuten hat es gedauert. Also es war für mich viel zu lang. Sagen wir mal ganz realistisch, die Mannschaft war danach, nach dem Gegentor, komplett konsterniert. Da ist ja gar nichts mehr zusammengelaufen. Ich meine, bezeichnend, dass das Tor das 1:1 durch eine Standardsituation gefallen ist. Durch Meier, der für mich auffälligste Spieler der Frankfurter Eintracht an dem Tag. An sich haben die Jungs überhaupt nichts auf die Platte bekommen. Was das spielerisch war, was das vom Spielaufbau war, das war gar nichts.
Ja gut, du konntest bis zu dem Zeitpunkt dann, wo das 1-1 gefallen ist, schon gesehen, dass sie sich so Stück für Stück da so ein bisschen versucht haben reinzukämpfen, aber danach ist es auch irgendwie wieder schlagartig abgefallen, fand ich.
Also ich glaube Kern des ganzen Problems, das ist jetzt mal hier meine persönliche Analyse, ist der Punkt Laufen. Wenn du mal unser jetziges Spiel mit dem Spiel zum Beispiel vor einem Jahr vergleichst, haben wir viel mehr kurze Pässe gespielt, der Ball ist die ganze Zeit gelaufen. Und es ging, weil permanent Anspielstationen da waren. Mittlerweile sind überhaupt keine Anspielstationen mehr da. Jeder Spieler hat den Ball gefühlt erstmal 2 Minuten am Fuß, guckt sich um, wo denn eventuell der nächste Pass hingehen könnte. Wir passen uns 780 Mal hinten vorm eigenen 16er rum, stehen teilweise mit zwei Sechsern, den zwei Innenverteidigern. Dann kommen auf einmal auch noch die Außenverteidiger zurück, damit wir mit 6 Leuten hinten vorm Torwart stehen und uns überlegen, wie wir irgendwie den Ball nach vorne bringen könnten. Ja. Weil einfach kein Mensch eine Bewegung macht, ohne dass er den Ball am Fuß hat. Jeder fängt immer erst dann an zu laufen, wenn er den Ball hat.
Ja, und dann ist es halt auch noch so, dass die Aufstellung, das hatte Herr Krieger in seinem Blog ja schon angesprochen, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall hatten wir es bei Twitter diskutiert, war es ja auch mehr als fragwürdig, dass mit 3 potenziellen Sechsern eigentlich angefangen wurde in der Aufstellung. Du hattest Rot und Flum,
genau. Noch einen Rum für den Herrn Marvin,
ja,
bitte.
Auf jeden Fall, Rot und Flum. Ja, wenn du jetzt darüber lachen, ja, sonst gab es ja vom Spiel nicht wirklich viel zu lachen. Aber da hast du 3 defensive Mittelfeldspieler. Ich habe das schon teilweise verstanden, dass Fee jetzt erstmal absichern wollte. Aber das war ja schlagartig passé mit dem frühen Gegentor, was wir kassiert haben. Ja,
es hat mir gar nicht nach Absichern ausgesehen. Wenn wir den Ball hatten, waren wir irgendwie, fand ich, wahnsinnig weit zurückgezogen, wie Alex schon sagt, und haben versucht, irgendwie hinten erstmal den Ball von links nach rechts zu schieben. Aber
ja, weil die
wir waren dann
nicht
auch.
Funktioniert haben. Die Außen haben ja auch komplett nicht funktioniert, wenn du dir überlegst, genau, dass ein Celozzi komplett, also ich weiß nicht, was er auf dem Feld gemacht hat, aber mit Fußball hat es nichts gemein gehabt. Auch ein Otschipka war völlig außer Form. Es war doch gepasst, dass Dagba dann reinkam. Aber ein Celozzi, dass er 90 Minuten durchgespielt hat, das muss man mir mal klären. Das kann ich nicht verstehen. Ja. Weil ganz ehrlich, der hat ein ganz, ganz fürchterliches Spiel gemacht. Der wurde mit dem Kicker mit einer 4,5 bewertet. Da war er noch gut bedient. Für mich war das überhaupt nichts. Und es gibt für mich auch gar keine Grundlage, warum der überhaupt nochmal spielen sollte. Weil, also wie gesagt, wenn ich jemanden mal besser gesehen habe, dann war es der Schröck, aber der bekommt anscheinend gar keine Chance. Aber Celozzi, der sich in den letzten Wochen auch nicht aufgedrängt hat, hat für mich kein gutes Spiel gemacht und hat das Spiel eher noch verlangsamt.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die Situation, dass ich es oftmals zumindest so wahrgenommen habe, dass wenn der Gegner den Ball hatte, dass wir dann mit der kompletten Mannschaft relativ weit weg vom Tor gestanden haben.
Ja, das ist recht,
und dann in der Situation sind, dass wir halt einfach eben nicht so laufstark sind und Wolfsburg wesentlich deutlicher in der Lage ist, einfach diese schnellen Konter zu spielen und wir es nie geschafft haben, den Gegner vernünftig ins Abseits zu stellen, sondern einfach dann einen Riesenweg, den war, wo wir ganz klar war, dass wir die Laufduelle einfach verlieren mussten.
Auf jeden Fall. Wir haben denn ja auch unglaublich viele Freiräume geboten. Also das war ja teilweise haarsträubend. Das hast du ja auch wieder beim 2-1 gesehen. Mann, Mann, Mann. Aber das, also insgesamt, musst du sagen, die Frankfurter Eintracht hat es auch nicht geschafft, wie soll ich sagen, die haben es nicht geschafft, die Gegenspieler auch unter Druck zu setzen, also auch zu pressen. Das hat vollkommen gefehlt.
Ja, also ich glaube, du hast eben den Kern schon so ein bisschen getroffen, und das ist das Problem, dass die Außen überhaupt nicht existent waren. Du hattest einen Uchipka und einen Celozzi, die eigentlich auf den Außenbahnen allein auf weiter Flur waren. Ein Rode war garantiert so aufgestellt, dass er vor Celozzi auf der rechten Seite spielen soll.
Ja.
Aber ich glaube, ich sage das jetzt hier zum 800. Mal. Rode hat für mich auf der rechten Außenbahn nichts verloren. Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Und wenn mir nochmal jemand erzählen will, der kann rechts außen offensiv spielen, dann soll derjenige mir mal bitte eine Erklärung dafür liefern, was ihn dafür prädestiniert. Der hält sich keine Sekunde auf rechts auf. Der zieht immer wieder in die Mitte, läuft nach rechts mit rüber, wenn es da brennt. Sobald er an 16er rankommt, der ist nicht nur sowas von verunsichert, der kriegt einfach, umso näher sich dem gegnerischen Tor nähert, nichts mehr auf die Kette. So, dann war das nächste Problem auf der linken Seite. Haben wir ja eigentlich mit Uchipka und Banetta ein Team, was den Flügel ganz gut beackern kann. Problem war da aber, Banetta stand sich zusammen mit Meier und Cutlets in der Mitte einfach nur auf den Füßen. Ich weiß nicht, warum die drei sich die Mitte versucht haben aufzuteilen, wenn einfach über außen gar nichts geht. Wenn irgendwie mal jemand über außen den Ball nach vorne gedrückt hat, war das meistens der Cutlets oder der Meier, die dann aber in der Mitte gefehlt haben. Und da haben einfach zwei Flügelstürmer gefehlt oder zwei Flügelspieler überhaupt, die eigentlich mit Banetta und Rode auf dem Platz gestanden hätten. Und dann sehen natürlich auch ein Celozzi und ein Uchipka ganz schön blass aus, weil ein Celozzi hat am Anfang nach vorne hin überhaupt nichts gemacht und ist defensiv immer wieder ins Schwimmen gekommen. Und dann kommt noch dazu das Problem, dass ich finde, dass die gesamte Mannschaft einfach mal 3 Meter mehr laufen könnte, wenn sie den Ball nicht haben. Und da ist für mich die Schwachstelle so ein bisschen in Marco Russ. Wenn du einen Schwegler neben einen Rode stellst, hast du wirklich zwei Läufer auf der 6, die den ganzen Tag den Platz am Rumlaufen sind. Der Russ macht eigentlich ein ganz gutes Spiel auf der Position, aber eher als der Zerstörer. Das ist kein Läufer. Und das ist, glaube ich, was sich jetzt nach vorne dann auch weiter so ein bisschen durchschlägt. Der Cutlets läuft sich die Lunge aus dem Hals, der Rode läuft auch viel, meiner Meinung nach, nur auf der falschen Position. Und in dem Moment hast du halt am Ende des Tages keine Anspielstation, die Flügel unbesetzt, und stehst da und weißt nicht, wo deine Räume sind.
Ich finde sowieso, dass Russ auch kein gutes Spiel gemacht hat im Endeffekt. Also für mich war da eher noch Flum der beste von den drei potenziell defensiven Mittelfeldspielern, dem ich diesmal nichts ankreiden kann. Russ hat mir auch wieder nicht gut gefallen. Also der Trend geht definitiv bei ihm irgendwo nach unten. Muss halt auch sagen, was du sehr richtig angesprochen hast, war einfach die Tatsache. Jetzt mal ohne Scheiß, Hände auf den Tisch und nicht unter die Hose, ja. Der Rode ist kein Außenspieler. Das kann der, wie du schon gesagt hast, der muss zentral spielen, am besten zentral defensiv. Da ist er dafür ist er gemacht. Das funktioniert, alles andere funktioniert zumindest im System der Frankfurter Eintracht so nicht. Und das muss man endlich mal einsehen. Das heißt, dass man den auch nicht mehr auf die Position stellt. Wir haben Möglichkeiten, die wurden nicht ausgenutzt. Und ganz ehrlich, das ist für mich auch ein taktisches Vergehen von Fee, der hier das nicht erkannt hat, seine Spieler so einzusetzen, wie es nötig gewesen wäre, der auch viel zu spät übrigens wieder reagiert hat. In der 62. der erste Wechsel, Chakba für Uchipka, das war zum Beispiel noch nicht mal der Wechsel, den ich am nötigsten gesehen habe. Ein Aigner kommt für mich übrigens auch viel zu spät rein. Ein Aigner, ich weiß sowieso nicht, was Fee momentan für ein Problem mit Aigner hat, weil Aigner für mich derjenige ist, der am meisten läuft, der schon gegen Gladbach am meisten gelaufen ist, der wenigstens viel probiert hat.
100% Unterstützung. Aigner ist zusammen mit Cutlets momentan für mich die zwei Spieler, die ich absolut als letztes in Frage stellen würde.
Richtig,
alle anderen kannst du echt, ja gut, nehmen wir mal ein bisschen Andersen, Zambrano noch raus, aber alles andere sehe ich im Moment frei auf der Position, kannst du ruhig mal jemand anderen bringen, aber Aigner, Cutlets und hinten Zambrano und Andersen, da kann auch gerne mal wer anders spielen.
Ja, So sieht's aus. Also das wundert mich echt gut, wobei ich auch sagen muss, dass Meyer, da hast du auch gemerkt, am Samstag war es wieder so, dass Meyer wieder der versuchte Dreh- und Angelpunkt war. Ist ihm aber vieles noch nicht gelungen. Neben dem Tor, gut, er hat wenigstens zwei große Möglichkeiten gehabt. Da hätte vielleicht auch einer noch drin sein müssen, wenn er Benjamin.
Bei Meyer hast du wenigstens ein Argument, dass du halt jetzt sagst, okay, der braucht halt einfach Spielpraxis,
genau.
War lange raus. Ja. Und da verstehe ich das auch, dass es.
Sagt ja auch keiner was. Ja?
Der ist auch bemüht und das ist auch einer derjenigen, die auch noch am Laufen sind und gucken, dass irgendwas geht. Aber dann gibt es halt einfach eine ganze Menge Kameraden, die rumstehen und gucken, was so passiert.
Also für mich
ist das einfach nicht.
Genau, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, Banette, den haben wir ja am Anfang relativ gelobt, ist mittlerweile aber auch in dieser Selbstgefälligkeit untergegangen. Also von bedeutenden Spielszenen kann ich von Banette jetzt keine mehr aufzählen in den letzten Wochen. Das muss auch wesentlich besser werden. Er lässt sich auch mit dem Abwärtsstrudel einfach mit hineinziehen. Das ist auch wirklich nichts. Und also ich kann aber nicht verstehen, was für mich das Grundproblem ist. Mir fehlt die Geilheit. Mir fehlt auf jeden Fall dieser Einsatz, diese Kampfbereitschaft. Das hast du ja selbst auf den Rängen gemerkt. Es wurde teilweise mal ein bisschen angestimmt, wir fahren alle nach Bordeaux. Das wollte aber dann auch plötzlich gar keiner mehr mitmachen, nee. Weil das wirklich komplett irrelevant ist. Ja. Weil das interessiert auch keinen. Es ist total scheißegal, was wir in Bordeaux machen. Es interessiert keinen, was in der Euroleague passiert ist. Wichtig ist das, was in der Bundesliga passiert. Und das haben selbst die Fans auch gemerkt. Das ist jetzt scheißegal. Das ist auch kackegal, was der OFC in Baunatal macht. Wichtig ist, dass wir in der Bundesliga wieder einen Fuß auf die Matte bekommen. Und dass du gemerkt hast, die Fans haben es ja auch mit Emotionen probiert, als dann gegen Diego gepöbelt wurde. Als er sich dann verletzt hat, da gab es wieder ein bisschen Emotionen. Da hat man auch gehofft, dass diese Emotion endlich wieder auf das Spielfeld, auf die Spieler überschwappt. Aber das war bis auf ganz kleine Momente leider auch nicht der Fall. Und da fehlt es halt auch.
Ja, das sehe ich aber auch so. Also es war bei mir aber auch so, ich habe nach dem Spiel ein paar Hannebambel gesehen, die tatsächlich noch Europacup und so einen Schiss gesungen haben. Da kannst du mir im Moment echt mit gestohlen bleiben. Meine Lust auf Tel Aviv, die hält sich jetzt auch in Grenzen. Auch meine Lust auf Bordeaux. Ich will gegen Mainz auch wieder mal 3 Punkte sehen. Und da muss jetzt einfach was kommen. Wir brauchen uns nicht mit Federn zu schmücken, dass wir gegen drittklassige Gegner im Europacup ganz gute Spiele hinlegen. Das ist im Moment nichts, wo wir großes Augenmerk drauf sehen. Natürlich finde ich es nach wie vor geil, dass wir dabei sind. Und natürlich ist es einfach ein Weltklasse-Ding, was da abgeht. Aber das ist nicht der Maßstab.
Ja, und es ist halt einfach auch nicht so relevant. Das ist ein gutes, schönes Goodie. Weißt du, das ist ein schöner Nachtisch. Ich freue mich auch immer über einen schönen Nachtisch. Aber wenn ich nichts Ordentliches als Hauptgericht auf die Platte bekomme, dann interessiert mich auch der Nachtisch einen Scheiß. Ja?
Wird der am Ende halt auch noch schlecht von, ne?
Ja, natürlich. Ich kann es auch nicht immer nur Süßkram futtern, sondern du brauchst auch mal was Nährstoffe hat, was gesund ist, damit du fit und stark wirst. Und die Bundesliga ist das, wo wir fit und stark werden müssen. Ja? Und genau das fehlt. Und dann und über Wochen hin ist es jetzt so, dass wir uns wirklich nach unten bewegen. Wenn du saisonübergreifend, ist es ja sogar noch dramatischer, dass wir das letzte Heimspiel gegen Düsseldorf gewonnen haben. Wenn du wirklich mal das so krass vor Augen nimmst, dann ist es ja wirklich noch dramatischer. Aber gut, sagen wir mal, wir haben eine mittelmäßige Rückrunde gespielt und rechnen jetzt nur von dieser bisherigen Hinrunde. Dann sind die bisherigen Heimspiele auch alles andere als so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und in Summe ist es auch viel zu wenig, was wir an Punkten herausgeholt haben. Deswegen stehen wir jetzt auf dem 15. Tabellenplatz. Das Einzige, wo ich noch ein bisschen zufrieden bin, ist die Tatsache, dass es innerhalb des Vereins anscheinend mittlerweile jeder erkannt hat.
Ja, also das zumindest nicht mehr mit, naja, das zieht ja auch nicht mehr, ne? Wenn du die ganze Zeit sagst, wir haben nur eine Ergebniskrise, eigentlich haben wir gut gespielt. Wir haben die letzten 2 Spiele einfach beschissen gespielt. Wir haben in Gladbach eine ganz beschissene Leistung abgeliefert und auch zu Hause gegen Wolfsburg, wo halt wirklich auch mal wieder, was uns seit Wochen auch gefehlt hat, eine komplette Woche, die gesamte Mannschaft beisammen war, trainieren konnte und auch mal wieder wirklich am Ball trainieren konnte und nicht hier so Rehabilitationsscheiß zu machen und Regeneration und ein bisschen Fahrradfahren und Larifari. Nee, es konnte mal eine komplette Woche sich wieder auf den Gegner vorbereitet werden und jedem war klar, wie wichtig dieses beschissene Wolfsburg-Spiel ist.
Ja,
und was machen wir draus? Nichts.
Nichts. Und das ist genau, und das hat mich dann auch, mich hat es erschüttert, weil diese Leistung am Samstag war bis auf kurze Strecken wirklich einfach nicht das, was man sich hätte erwarten können. Ich meine, das sage ich auch immer wieder, das das ist ja jedem bewusst, wenn du halt 90 Minuten Gas gibst, wenn du alles probierst, wenn du da bist auf dem Platz und versuchst, das Ding rumzureißen, dann kann man nichts sagen, wenn es am Ende nicht zu deinen Gunsten ausgeht. Aber für mich wurde es zu weiten Teilen einfach nicht probiert. Ich muss auch sagen, dass mir ein Zambrano auch an dem Tag nicht gefallen hat, weil er viel zu oft versucht hat, Fouls zu schinden und so. Also das sind auch so Kleinigkeiten, das kommt dann im Großen und Ganzen zusammen und wird zu einem riesigen Haufen Scheiße, wenn wir ehrlich sind, ja. Aber was ich halt auch unfassbar dämlich finde, sind die beiden Gegentore, die wir kassiert haben. Gerade das 2-1. Also ich meine, wenn du schon so ein dämliches 1-0 kassierst und dann aber kurz vorm 2-1 im eigenen 16er dir den Ball hin und her schiebst, anstatt ihn einfach mal rauszuhauen, weil wir waren schon weit in der 80. Minute, ich glaube 82. Minute ist das Gegentor gefallen. Ja. Natürlich wäre ein Punkt auch schon zu wenig gewesen, aber es wäre besser gewesen als nix. Aber wenn du überlegst, dass ja in der letzten Zeit, letzten Minuten davor auch nichts mehr nach vorne ging, also wir haben uns ja auch zu wenig Chancen erspielt, aber dass du so dilettantisch in dem eigenen 16er umgehst, also da sind für mich Fehler gemacht worden an dem Spieltag, das kann man sich auch kaum mit Worten erklären.
Weiß ich nicht, also da gibt es schon Worte für. Und ich glaube einfach mittlerweile, dass es tatsächlich so ist, dass die Spieler müde sind, und das darf einfach nicht sein. Weil wir kassieren schon wieder einen Gegentreffer in der 80. Minute. Letzte Saison waren wir die Mannschaft, die in der 80. Minute immer noch mal ein Ding reingemacht hat. Wo ist denn das hin?
Ja, das stimmt schon. Also ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es an der Müdigkeit hängt, weil normalerweise kann ich mir das einfach wirklich nicht vorstellen, weil die wirklich genug Zeit hatten und war auch genug Regeneration. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wobei man muss halt sagen, okay, der November hat da gerade angefangen. November ist halt, wie gesagt, ein sportphysiologisch schwieriger Monat. Da hat der Körper am meisten mit zu kämpfen, aber trotzdem, die Eintracht hat ja vor dem Wolfsburg-Spiel nicht über eine unglaublich große Doppelbelastung zu tun gehabt. Also das muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, wenn es jetzt wirklich um Müdigkeit geht, muss man schon fast sagen, dass im Fitnessbereich da was falsch gemacht wurde.
Das meinte ich eigentlich. Ja, also da wollte ich eigentlich drauf raus, dass es vielleicht doch irgendwo mangelnde Fitness ist.
Wenn das wirklich der Fall ist, und das kann, du sprichst es ja nicht ohne Grund an, weil Dieter Hecking hat ja zum Beispiel auch nach dem Spiel gesagt, dass er genau wusste, wo die Problempunkte bei der Frankfurter Eintracht liegen, und dass er in der Vergangenheit, in den letzten Wochen schon gesehen hat, dass sie ab der 80. Minute abbauen und dass sich dafür die gegnerischen Mannschaften Räume bieten. Wenn das schon der gegnerische Trainer sagt, dann ist für mich aber schon 5:12. Also, weil das ist schon ein Schuss vor den Bug, wenn ich mal so sagen will. Ja. Also wenn das wirklich auch mit mangelnder Fitness und nicht mit geistiger Schwäche, sage ich mal, zusammenhängt oder mit Unkonzentriertheit beziehungsweise einfach auch mit vielleicht einem gewissen Maße Angst, das weiß ich nicht, dann muss ich mir wirklich noch größere Sorgen um die Eintracht machen, weil Fitness zu diesem Zeitpunkt nach dem 11. Spieltag, daran darf es eigentlich nicht liegen.
Ja, und vor allen Dingen auch so dieses Thema immer wieder, ja, Dreifachbelastung und so. Wann hatten wir denn die letzte Belastung aus dem DFB-Pokal? Das ist jetzt schon wieder 2 Monate her. Und dann hatten wir jetzt, wie viele Spiele hatten wir jetzt in der Euroleague? Wir haben jetzt unser 4.
Ja.
So, das heißt, wir haben jetzt 2 DFB-Pokalspiele plus die 4 Euroleague-Spiele. 6 Spiele mehr als normal. 6x90 Minuten, und die machen uns so platt. Daran kann es doch nicht liegen. Das Einzige, was ich halt jetzt wieder auch an Bedenken habe, ist, also da kommen halt jetzt schon wieder so langsam die Gedanken an vor 3 Jahren hoch, 2 Jahren. Wie kriegst du jetzt den Drehpunkt hin? Also ich meine, wir haben es jetzt erkannt, alles läuft im Moment gegen uns. Da ist halt auch wieder so der berühmte Abwärtsstrudel, in den wir jetzt so langsam reingeraten sind. Und was ist jetzt das Ding, womit du den Karren wieder aus dem Dreck ziehst?
Ich finde halt, das ist halt jetzt die Bewährungsprobe für Armin Fee. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, so eine schwierige Situation hatten wir jetzt eigentlich unter Fees Regiment noch nicht, wenn wir ehrlich sind. Natürlich war es auch ein bisschen anders, wir sind mit ihm aufgestiegen und so weiter und so fort. Aber jetzt zeigt sich, ob Fee wirklich, also für mich wirklich so ein guter Trainer ist, wie wir uns das erhoffen, weil du darfst nicht vergessen, jetzt ist eine ganz andere Situation. Du musst jetzt auch an die Jungs ganz anders rangehen und musst denen sagen, du musst denen ja auch irgendwo die Angst nehmen. Das bringt ja nichts, wenn du die jetzt noch weiter verunsicherst. Die müssen ja irgendwie wieder Selbstvertrauen haben. Deswegen ist vielleicht so ein Spiel gegen Tel Aviv, was jetzt am Donnerstag kommt, gar nicht so schlecht, um einfach mal wieder ein bisschen mehr an sich zu glauben. Ja, auch wenn das einen sportlich minderen Wert hat. Aber Fee wird auf jeden Fall jetzt gefragt sein.
Ja, und vor allen Dingen, er hat ja auch überhaupt keine Ausrede. Ne? Also es ist die Mannschaft, die er selbst zusammengestellt hat. Er hat die Mittel vom Verein zugesagt bekommen, die er haben wollte. Auf alle seine Forderungen ist eingegangen. Das ist die Situation, die er, so wie sie jetzt ist, haben wollte.
Ja.
Und damit muss er jetzt auch umgehen.
Ja, also es gab ja in den vergangenen Jahren, als Fee noch nicht Trainer bei der Eintracht war, sowohl in Wolfsburg als auch in Hamburg immer wieder größere Kritik an ihm, wo ihn ja schon einige als wirklich nicht guten Trainer abgestempelt haben. Ich denke, das hat er erfolgreich widerlegt bei der Eintracht, weil seine Zeit momentan bei der Eintracht war ja durchaus erfolgreich, also mit dem Aufstieg, das sowieso, wobei mit dem Kader musste man eigentlich auch aufsteigen, aber auch den Saisonverlauf in der letzten Saison, das konnte man ja so nicht erwarten, also es war überaus erfolgreich. Aber jetzt zeigt sich halt auch der Psychologe Fee. Ja. Weil du musst jetzt dauerhaft, das bringt jetzt auch nichts, irgendwie Zerwürfnisse herbeizureden. Ja, das bringt auch nichts, jetzt irgendwie großartig jetzt über den Trainer zu diskutieren, den zu kritisch zu begutachten. Das wird hoffentlich das Management zu jeder Zeit tun, das auch hinterfragen, das ist auch klar. Das müssen sie tun, ob er noch die richtigen Lösungsansätze hat und so weiter und so fort. Aber jetzt gilt es erstmal, die Mannschaft zusammenzuhalten und zu sehen, dass sie nicht komplett an Selbstvertrauen verliert, weil das haben wir auch gemerkt in der letzten Abstiegssaison, da hat keiner mehr an sich geglaubt. Die waren mental, geistig komplett am Boden, ja, komplett zerstört in der Abstiegssaison. Deswegen war das ja auch dann ultimativ vorherzusehen, dieser Niedergang. Da müssen wir echt vorwarnen, aber man muss gleichzeitig auch ein gutes Mittelmaß finden zwischen Angst, aber auch noch daraus irgendwie Energie schöpfen. Das ist natürlich schwierig. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die Fee in den letzten Jahren wirklich zu bewältigen hat. Also das ist wirklich auch wesentlich schwieriger als den Aufstieg. Weil meine Güte, ja gut, wenn man nicht aufgestiegen ist, wäre auch blöd gewesen. Aber ich will nur mal eins sagen, das ist genau der Punkt, wovon ich, also was heißt, wenn wir nicht aufgestiegen, das wäre dramatisch genug gewesen. Mit der Mannschaft, mit dem Geld, was wir da reingesteckt haben, hätten wir es eigentlich nicht leisten können. Also der Aufstieg war auch ein Zwang. Aber es gibt eine Sache, wovor ich ein bisschen Angst habe, und das ist die Tatsache, dass wir auch selbst in der Aufstiegssaison, schon in vielen entscheidenden Momenten nicht die Leistung abgerufen haben, die wir hätten abrufen müssen. Das hört sich jetzt blöd an, weil wir ja damals aufgestiegen sind und weil wir auch zum Beispiel in der letzten Saison Platz 6 erreicht haben.
Ich verstehe, was du sagen willst. Du hast absolut recht. Ich meine, wie oft haben wir oben auf Platz 1 gestanden und immer, wenn wir Tabellenführer waren, konnten wir es nicht halten. Und wir sind nicht als Meister der zweiten Liga aufgestiegen, sondern wir sind als Zweiter aufgestiegen. Hinter der Mannschaft, die direkt darauf das Jahr wieder abgestiegen ist. Ne? Also darf man auch nicht vergessen.
Ja. Richtig, ja, erstens das, ja, und dann ist es halt auch noch so, ich erinnere mich an das, weil natürlich ist es ein sportlich unbedeutendes Spiel, das Spiel gegen Karlsruhe, das letzte Saisonspiel, ja, aber das war auch so ein Ding, da sind sehr viele Fans mitgefahren, du hättest Karlsruhe in die dritte Liga schießen können, ja, auch, es geht ja auch um sportlichen Wettbewerb für die anderen Mannschaften, die auch unten spielen, und du hast es mit einer grauseligen Leistung nicht gepackt. Dann in der Woche zuvor hast du, war das eine Woche zuvor oder war es zwei Wochen, ich weiß nicht, hast du auch zu Hause, glaube ich, 3-0 bei dem gegen 1860 verloren. Ja, bei dem eigentlichen Fest, was wir feiern wollten, da ist die Sache auch nach hinten losgegangen, muss ich sagen, das war für mich, fand ich auch beschissen. Das fand ich beschissen und beschämend. Das war auch so ein Ding, da hättest du zumindest unentschieden spielen müssen. Also wir haben schon viele einigermaßen bedeutende Spiele oder zumindest emotional bedeutende Spiele nicht zu unseren Gunsten entscheiden können. Und in der letzten Saison am Ende, wissen wir, war das auch öfter der Fall. Ja. Ja? Also deswegen, und ich habe halt so meine
Bedenken, es ist ja auch letztes Jahr so gewesen, dass wir fast die Euroleague verspielt hätten. Da hatten wir auch alles selbst in der Hand. Und dass wir noch das Unentschieden gegen Wolfsburg da geschossen haben, da war ja auch viel Glück dabei und viel Unterstützung vielleicht von Fans und einem passenden Treffer auf einem anderen Spielfeld zur gleichen Zeit. Also da lief ja einiges schon zusammen. Und die Chancen, dass wir es aus der Hand geben an den letzten zwei, drei Spieltagen, die waren ja auch größer, als wir es gedacht haben. Ich meine, ja, wenn man mal 5, 6 Spieltage vor Schluss guckt, da habe ich noch gesagt, Leute, nicht mit der Euroleague zufrieden geben, guckt, ja, dass ihr die Champions League noch erreicht, da war noch alles drin gewesen. Und dann mussten wir am letzten Spieltag auf einmal darum bangen, dass es überhaupt noch irgendwas international geht. Da hast du schon recht.
Ja, und ja, ich meine, wie ehrlich gesagt, haben wir auch, wie alle anderen Mannschaften, die nicht um die ersten 2, 3 Plätze gespielt haben, 3 Plätze, haben wir auch immens abgebaut in den letzten Saisonspielen, in der vergangenen Saison. Das war ja auch wirklich nur noch ein Schneckenrennen. Und eigentlich hätten wir mal einen ordentlichen Sieg gelandet, wären wir nämlich auch in der Champions League noch gewesen. Ja, also ich muss auch mal sagen, also da haben wir Chancen auch schon verpasst. Natürlich wollen wir uns jetzt über die Euroleague beschweren. Wir sind froh und glücklich, dass es so gelaufen ist. Immerhin. Aber da muss man halt ansetzen. Und wichtig ist, dass wir auch mal wieder entscheidende Spiele für uns gewinnen. Auch knappe Ergebnisse erzielen, knappe Ergebnisse zu unseren Gunsten. Und du merkst halt, dass es momentan überhaupt nicht in diese Richtung geht. Wir verlieren momentan eher die Spiele, die relativ knapp sind, wie jetzt gegen Wolfsburg, oder können sie zumindest nicht siegreich gestalten wie gegen Nürnberg. Also für mich ist da noch nicht die... Also ich sehe einfach noch nicht diesen Stern, um das jetzt mal so zu sagen, der die Sache für uns zum Laufen bringt. Also es geht wirklich eher in die falsche Richtung und da gilt es zu warnen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass der eine oder andere Führungsspieler fehlt. Ich meine, ich will jetzt nicht wieder eine Führungsspielerdebatte lostreten. Das ist ja auch, das kommt ja immer, wenn es mal nicht ganz so rund läuft. Aber es ist schon so, dass die Mannschaft sich schwer tut und ihr fehlt auch so ein klares Profil momentan.
Ja, das ist richtig. Also da ist keiner dabei, der jetzt tatsächlich mal so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt. Also wen ich da noch am ehesten sehe, ist ein Sebastian Jung, der, ja, der die Rolle meiner Meinung nach auch für sein Alter schon richtig, richtig gut annimmt. Und ansonsten, ja, also du hast eigentlich mit einem Zambrano auch genügend Gift dabei. Wer mir im Moment wirklich auch so von der Einstellung her und so, wer mich echt im Team beunruhigt, ist der Russ. Das ist für mich so der Wackelkandidat. Da kommen mir natürlich auch wieder so Interviews in den Kopf mit, naja, wenn du eh spielst, dann hast du ja auch keinen Grund, dich zu 100% zu motivieren. Und lauter so Sätze, die da gefallen sind. Ja, das ist schon im Moment ein bisschen schwierig, weil viele Parallelen auch echt jetzt da sind.
Ja, ja, ja. Und wie gesagt, und da ist halt Fee gefragt, aber man muss halt auch mal sagen, dafür muss er auch bereit sein, klare Schlussstriche unter gewisse Dinge zu ziehen. Für mich zum Beispiel, ich habe es klar gesagt, Ancelotti, schlechtes Spiel gemacht, richtig schlechtes Spiel gemacht. Es gibt keinen Grund, ihn nochmal zu stellen, wenn Jung weiterhin verletzt ist. Es gibt keinen Grund, Schröck nicht reinzustellen. Es gibt keinen Grund, der zumindest öffentlich bekannt würde, Schröck da nicht reinzustellen. Schröck hat für mich einigermaßen gute Spiele gemacht in den Partien, wo er gespielt hat. Das wäre auf jeden Fall jetzt mal eine Alternative, weil du hast gemerkt, Ancelotti ist 90 Minuten im Spiel hinterher gelaufen, das war gar nichts. Und Čipka hat genauso in der letzten Zeit abgebaut. Vielleicht hat er auch zu viele Fototermine mit Ansons oder wie diese Marke heißt, ja. Vielleicht muss er auch mal einen Kopf frei bekommen. Und Džagba ist, als er reingekommen ist, eine lebhafte Entwicklung für das Spiel gewesen. Der konnte ja auch von, ich weiß nicht, es ging zwar dummerweise über seine Seite, das 2-1, wobei das auch ein kollektiver Abwehrfehler war, aber trotzdem für mich eher ein belebendes Element. Da muss man vielleicht beiden Leuten mal zeigen, hier, wisst ihr was, es geht auch anders.
Wir werden es ja dann am Donnerstag quasi sehen, wen er dann da alternativ bringt, weil Jung wird ja ganz klar nicht auf dem Platz stehen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, halt Banetta, da muss man dann auch nochmal abwarten, wie es weitergeht. Ganz ehrlich, ich finde es schade, dass ein Inui, auch wenn Inui natürlich wirklich nicht der Spieler ist, der halt momentan in der großen Verfassung ist, aber ich finde es schade, dass Inui noch nicht mal eingewechselt wird, dass Inui anscheinend überhaupt keine Berücksichtigung mehr findet, weil das hatte ich ja auch schon vor dem Wolfsburg-Spiel gesagt, dass Inui für mich ein Spieler gewesen wäre, der in der einen oder anderen Situation da schon für entscheidende Momente hätte sorgen können. Und du merkst auch, dass die Kreativität auf dem Platz fehlt. Gute Momente, gute spielerische Momente im Spiel der Frankfurter Eintracht. Und Inui ist einfach ein Spieler, der einfach dieses Spielerische hat und der es auf jeden Fall in die Frankfurter Eintracht mit reinbringen kann, in die Mannschaft. Und du merkst es, natürlich, hier, du hast Rust, du hast Rode, du hast Flum. Das sind alles drei Grobhacker, um es mal so zu sagen. Rode vielleicht noch der technisch versierteste. Aber Vanetta ist untergetaucht, da hast du nichts gesehen. Der Meier wartet auch immer darauf, dass was zu ihm kommt, damit er es noch schöner verwerten kann. Aber der überhaupt mal diese Pässe spielt, das war einfach nicht da. Und dann ist das ein elendiger Krottenkick und eine verdammte Scheiße. Am Samstag war das nix. Das war Augenkrebs. Das hat mich richtig angekotzt. Diese Leistung war zum Kotzen. Und das muss man auch mal mit der Deutlichkeit mal sagen. Und ich hoffe, dass der Fee das denen auch mal klar macht und keine Alibis innerhalb dieser Mannschaft noch gelten lässt, weil Fakt ist, dass das spielerisch einfach auch nichts war. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Wenn Cutlet sich dann andauernd versucht, die Bälle zu holen und dann, wie die Alex schon richtig gesagt hat, dann in entscheidende Position dann auch da fehlt, wo er eigentlich hätte stehen müssen. Ja, da brauchst du dich doch nicht wundern. Das spricht doch eindeutig dafür, dass die anderen das nicht gebacken bekommen. Ja? Und wie gesagt, ein Inouye wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, um einfach das Spielerische, was momentan ja überhaupt nicht mehr stattfindet, wenn du denkst zur Hinserie in der vergangenen Saison, wo du wirklich Spielzüge hattest aus einem Guss, wo wir alle mit der Zunge geschnalzt haben, ist ja klar, dass es in der zweiten Saison ein bisschen schwieriger ist. Ist doch überhaupt kein Ding. Aber dass das von 100% oder 110% auf 10% oder 0% gefahren wurde, das kann ich nicht verstehen. Also zumindest gegen Wolfsburg waren es 0%.
Ja, wobei, also, was du eben gesagt hast mit Inouye, also, das sehe ich nicht ganz so. Ich meine, wenn Inouye auf dem Feld ist, haben wir an dem als allererstes auch Grund zu kritisieren. Otschipka hat ein schlechtes Spiel gemacht und da hast du meiner Meinung nach wirklich die Entscheidung zu treffen, entweder bringst du Inouye für Vanetta, was das Spiel vielleicht ein bisschen unberechenbarer gemacht hätte, aber natürlich auch wieder in beide Richtungen unberechenbar. Und auf der anderen Seite hättest du den Otschipka gegen Jagba wechseln können. Du kannst aber nicht beide Wechsel vornehmen, weil Jagba und Inouye zusammen auf einer Seite birgt ja einfach ein wahnsinniges Gefahrenpotenzial.
Ja, das hast du ja schon öfter gesagt jetzt. Ja, genau, ja, das ist halt. Ja,
also das ist halt eine Sache, die kannst du meiner Meinung nach nicht machen. Von daher kann ich den Wechsel noch ganz gut nachvollziehen. Vanetta ist halt kein kreativer Spieler, aber ein super solider Spieler. Und da müssen wir halt aufpassen, dass unser Spiel einfach nicht zu solide wird.
Ja, genau, nicht so solide.
Das ist halt das, was es im Moment ist. Es ist grundsolide, keiner läuft einen Schritt mehr, wie er muss. Wir spielen relativ sichere Pässe, ab und zu geht mal was daneben, dann kriegen wir halt auch ein Gegentor, aber es passiert nichts Überraschendes und wir spielen halt einfach ein grundsolides Spiel runter.
Ja, es ist genau, es ist solide, aber auch irgendwo trist und Fakt ist, es passieren keine Überraschungen und dadurch, dass keine Überraschungen passieren, gibt es keine Tore für die Frankfurter Eintracht. Für mich die größte Überraschung des Spiels, oder was heißt, war sowieso, dass Meier den Freistoßtreffer direkt erzielt hat. Ja, das war ja, es gibt es ja bei der Frankfurter Eintracht sowieso nicht so oft, dass überhaupt einer mal ein Freistoßtor macht. Dass es dann Meier war, hat mich gefreut, aber leider hat die Freude ja nicht zu einem insgesamt glücklichen Ende geführt.
Ja. Und was mich am meisten noch daran geärgert hat, war, dass an beiden Treffern der Ochs auch noch mit dran beteiligt war. Da hätte ich ja echt schreiend in die Couch beißen können.
Ja, der hat wirklich, dummerweise ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war auch defensiv solide von ihm. Und offensiv hat er, ja, ich glaube, der hat das beste Spiel seit 2 Jahren gemacht. Ohne Mist, der hat das beste Spiel seit 2 Jahren gemacht. Natürlich hat er in den letzten 2 Jahren auch nur 8 Mal oder so gespielt. Ja, aber da hat er jetzt natürlich mal ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, ausgerechnet gegen die Eintracht. Ich sag mal so, bei der SGE braucht er sich nicht mehr sehen lassen.
Ja, aber gut, ist doch immer so. Also, der wusste, was auf ihn zukommt. Der wusste, dass er ausgepfiffen wird. Natürlich ist der extra motiviert. Also, das war mir eigentlich, ganz im Ernst, es war mir scheißegal, ob das jetzt vom Rode, vom Ochs der Pass war oder nicht. Also, echt, der Typ ist mir bewusst.
Ja, okay. Von mir aus finde ich auch okay, aber die Sache ist, wir hatten selbst einige ehemalige Wolfsburger Spieler in unseren Reihen und von dem habe ich keine solche Reaktion gesehen wie von Ochs, muss man sich auch mal die Gedanken machen, ne? Ein Russ war auch mal in Wolfsburg, nicht lange, hat ja auch nicht so wirklich großartig Erfolg gehabt, gut, Lakic hat nur ein paar Minuten Einsatzzeit gehabt, das war dann sowieso schwierig, aber gut, hätten wir sich auch mal ein bisschen was anderes erhoffen können.
Ist aber auch eine andere Nummer, weil Wolfsburg auch ein anderer Verein ist, mit dem du anders verwurzelt und verbandelt bist wie mit Eintracht.
Und dann, ist halt auch nicht durch die Jugendmannschaft gegangen zu sein. Ne?
Ja. Ist halt auch nicht so unbedingt der packende Vergleich. Also ja, klar ärgert es, dass es ausgerechnet der Ochs war, aber eigentlich war es zu erwarten, als klar war, dass er definitiv spielt, weil Trech verletzt ist. ja, war absehbar, würde ich mal sagen.
Trotzdem ärgerlich.
Ja. Aufgeschissen. Also ich meine, lass ihn doch bei Wolfsburg jetzt seine 2 Spiele machen, lass ihn ein gutes Spiel machen. Der sitzt in 3 Wochen wieder auf der Bank.
Ja, ja gut, ist mir auch egal. Kann auch bei mir, kann auch von mir aus dort durchspielen. Ist mir auch Latte. Ja. Ärgerlich,
also fand ich halt ein.
Ja, ärgerlich fand ich halt,
dass wir so behindert
kurz, spielen. Ja, erstens das, und aber auch, dass wir auch kurz vor Schluss, vielleicht habe ich das auch im Zuge meiner Emotionen auch anders gesehen, aber ich fand, dass auch ein Larkic kurz vor Schluss nochmal eine richtig gute Chance hatte, die er auch irgendwo total kläglich vergeben hat. Also das war auch nochmal, da hast du nochmal die Chance, glaube ich, was weiß ich, 88. Minute oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, und dann wird es auch wieder so dämlich vergeben, also den Larkic da reinzubringen, also immer, also einwechseln bringt auch nichts mehr. Ganz ehrlich, Larkic einwechseln bringt auch nichts mehr. Der hat öfter mal Chancen und die macht er nicht rein. Also kannst du auch sonst irgendjemanden bringen. Also ich glaube vielleicht, wenn, dann ist Larkic vielleicht jemand für den Anfang, aber der irgendwie in der Drucksituation noch ein Tor macht, das kommt mir irgendwie nicht so vor. Ich weiß nicht, ich bin grundsätzlich unzufrieden mit dem Spiel gewesen. Auch mit der, wir hatten eh nicht viele Chancen und die wir hatten, die sind dann zum Teil kläglich vergeben worden. Also es war schon bitter, wie viele Torschüsse hatten wir gehabt. Ich weiß nicht, so richtige Torschüsse, was weiß ich. Also es war zu wenig. Ja, genau. Ja, die Kreation dieser Chancen. Also wir haben uns auch einfach wirklich viel zu wenig Chancen erarbeitet. Wir haben jetzt die Gründe schon herausgearbeitet, die Außen waren schlecht. Aber auch das kreative Zentrum war eigentlich sehr dürftig besetzt. Naja, so kriegst du halt zu Hause keine 3 Punkte gegen Wolfsburger, die natürlich nicht schlecht waren, aber die selbst auch unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Ja, das ärgert mich. Wenn die super gespielt hätten und uns an die Wand gespielt hätten, hättest du nichts sagen können. Aber so, naja, stehst du wieder ohne Punkte da, ne?
Genau, aber jetzt mal hier Mund abputzen, aufhören mit der Negativrederei und mal nach vorne blicken und lass uns mal lieber drüber nachdenken, was können wir machen, damit es besser wird.
Nun, also ich denke, was du machen kannst, ist, dass du, wie wir schon angedeutet haben, jetzt wirklich rotierst einigermaßen, dass du vielleicht mal neue Spieler spielen lässt, die sonst noch nicht die Einsatzzeit bekommen haben. Das wird jetzt auch gegen Tel Aviv hoffentlich der Fall sein. Ja. Und dass du, ganz ehrlich, für mich muss ein Aigner rein. Also Aigner ist ein belebendes Element in dem Spiel und der gibt dem ganzen Spiel der Eintracht wenigstens ein bisschen Unberechenbarkeit zurück, weil es ist momentan viel zu berechenbar. Und da hoffe ich einfach, dass da ein Fee vielleicht auch sich auf ihn zurückbesinnt.
Fährt ein Aigner mit nach Tel Aviv?
Ich glaube ja.
Aigner fährt mit nach Tel Aviv. Ich denke, das wäre ja auch eine ganz gute Möglichkeit, um mal ein bisschen einige Generaltests zu machen. Ja, ich meine, wir haben ja auch eine defensive Änderung vornehmen, die wir vornehmen müssen für das Spiel gegen Mainz. Ja, da ist ja ein Zambrano nach der 5. übrigens total unnötigen gelben Karte gesperrt. Das heißt, dass die Innenverteidigung umgestellt werden muss. Und da wird es ja wahrscheinlich ein Russ Anderson. Das kann man jetzt schon mal gegen Tel Aviv üben. Und dann, wie gesagt, auf den Außen haben wir auch beide nicht überzeugt. Vielleicht wird da nochmal was gemacht. Schauen wir mal. Und ich würde einen Flum auf jeden Fall spielen. Für mich ist momentan übrigens Flum derjenige, den ich auf jeden Fall spielen lassen würde, der am Gesetzten ist, der wirklich gesetzt ist. Rode fliegt ja jetzt auch nicht mit nach Tel Aviv. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Wirkt ja auch ein bisschen überspielt, wie das jetzt beim HR zu lesen war. Ich finde, so eine kreative Pause schadet ihm vielleicht mal nicht.
Ja, ich finde es auch gut. Also was ich vor allen Dingen auch mal gut fände, ist, dass du auch wieder so ein bisschen den Konkurrenzkampf in der Mannschaft nochmal anfeuerst, eben um jetzt auch so Szenen mal reinzuwerben, wo du einfach sagst, okay, in Tel Aviv spielt halt jetzt mal einfach nur derjenige, der sich jetzt im letzten Training angeboten hat. Weil es sind so viele Spieler, die fast komplett außen vor sind und wir spielen eigentlich, obwohl unser Kader breiter geworden ist, trotzdem immer wieder mit nur 13, 14 Spielern. Also es ist ja immer noch so. Wir haben eigentlich gesagt, okay, wir haben uns in die Breite verstärkt, aber trotzdem sind im Kader so viele Leute, die alibimäßig dabei sind. Da denke ich an einen Schröck, der eigentlich bisher gute Spiele gemacht hat. Da denke ich an einen José Lu, der vielleicht auch nochmal eine Chance verdient hätte. Da gibt es halt den einen oder anderen, den du echt nochmal spielen lassen könntest, der wirklich außen vor ist. Und da nochmal ein bisschen Konkurrenzkampf mit reinzubringen, wird vielleicht auch den jetzt eingesessenen Spielern gar nicht so schlecht tun.
Ja, und wenn ich gegen wen, gegen, ja, wenn ich gegen Tel Aviv, gegen wen dann? Weil es ist doch mal eine optimale Chance. Wir brauchen ja nur noch einen Punkt, um jetzt weiterzukommen. Ob wir den jetzt gegen Tel Aviv holen oder beim nächsten Spiel in Bordeaux oder vielleicht am allerletzten Spiel zu Hause gegen, gegen Nicosia, das kriegen wir hin. Den einen Punkt kriegen wir hin. Das ist überhaupt kein Ding, da habe ich keine Zweifel. Und könntest du auch schon mit einer B-Hälfte gegen Tel Aviv hinbekommen.
Ja.
Warum dann nicht mal sagen, wie du richtig gesagt hast, wir wechseln das Ding jetzt mal komplett durch und wenn ihr euch total anbietet, wenn ihr geil auf das Spiel seid, wenn ihr da eine gute Partie macht, hey, dann habt ihr auch eine Chance, gegen Mainz zu spielen. Weil es bietet sich ja von den Stammkräften momentan fast keiner an, dauerhaft hier auf dem Platz zu stehen. Ja, die reißen sich ja momentan nicht da drum, ja, was man da so sieht. Dann einfach mal diese Möglichkeit geben. Und du hast gerade den Joselu angesprochen. Den Joselu würde ich auch mitnehmen, den würde ich auch einsetzen. Und für den ist eigentlich auch schon 5:12 der Junge. Der hat überhaupt nichts mehr auf die Kette bekommen in den letzten Monaten bei der Eintracht. Der soll jetzt gegen Tel Aviv nochmal vielleicht sogar eine Halbzeit spielen. Und da musst du mal schauen, ob er nochmal irgendwie ein paar Torschüsse oder vielleicht mal ein Tor hinbekommt. Weil wenn da jetzt nichts geht, geht auch in der Bundesliga. Auch durch, ja. Dann ist die Sache gegessen, dann ist es finito, dann ist es basta. Ja? Und da musst du halt sehen. Und ganz ehrlich, das hat der Dave Mitchell heute bei Twitter gesagt, und das fand ich eine ganz gute Idee eigentlich. Wenn du die Möglichkeit hast, Jugendspieler mitzunehmen, ja, der Kempf ist seit Wochen bei der U19 in der herausragenden Verfassung.
Krass,
spielt, ne? Ja, spielt in, also bei der U19 eine wunderbare, bei der, also A-Jugend, richtig gute Partien, Kopfball stark bis zum geht nicht mehr. Bei der U19-Nationalmannschaft ebenso. Stammspieler dort. Jetzt bei der U23.
Ich wollte gerade sagen, hat jetzt bei der U23 zwei Dinger gemacht.
Zwei Kopfballtore. Warum? Weil sie wissen, wie es geht, weil der Kopfball starker ist. Sie setzen ihn aber dementsprechend ein. Der Schuh hat er schon gebracht, wie das mit dem läuft. Das ist ein starker Spieler, das ist ein konstanter Spieler, der auch diese Moral, diese Fähigkeit hat, diese Robustheit mittlerweile bekommen hast. In den jungen Jahren. Hey, den würde ich doch mal mitnehmen. Gegen Tel Aviv kannst du nichts verlieren. Ist doch voll geil.
Ja, vor allen Dingen braucht der auch mal wieder eine Chance, sich an die erste Mannschaft ranzuspielen. Oh. Der hat's ja letztes Jahr hat er ja seine Chancen bekommen. Da ist jetzt Gras drüber gewachsen. Da denkt auch er, glaube ich, nicht mehr dran. Ja. Und gerade gegen Tel Aviv, was ja echt eher so ein bisschen in Richtung Zweitliga geht, da kannst du den ruhig mal spielen lassen. Und dann kannst du auch vorne im Sturm mal agieren mit einem Lakic von Anfang an und einem Joselu vielleicht an seiner Seite. Und schonst vielleicht auch noch mal eine Meier eine Halbzeit lang.
Auf jeden Fall. Warum mir nicht? Ist ja überhaupt kein Problem. Selbst wenn wir dann ohne Punkte gehen, ist auch nicht so wild. Aber ein Punkt holen wir schon irgendwie raus, das kriegen wir schon hin. Da habe ich dann auch nicht so die Bedenken. Aber
genau, und das ist vor allen Dingen auch keine Vorlage für Mainz. Also du kannst, je nachdem, wie du in Tel Aviv spielst, kannst du daraus keine Rückschlüsse ziehen, wie du deine Aufstellung jetzt gegen Mainz machst, weil es ein völlig anderes Spiel sein wird. Und deswegen kannst du jetzt in Tel Aviv einfach mal Leuten, die Bock haben, Fußball zu spielen, die Chance geben und vielleicht bietet sich doch der eine oder andere an, wo du dann auch mal auf dem Platz siehst, Topala, der spielt ja doch vielleicht ein bisschen besser, als ich es im Training gesehen habe.
So
und du gibst den Leuten einfach mal eine Pause, die jetzt permanent gespielt haben und schürst vielleicht auch einfach mal ein bisschen den Konkurrenzkampf.
Ja, und außerdem, wir freuen uns ja, das haben wir ja vorhin kurz schon besprochen, der Kittel ist wieder da, der hat jetzt auch ein Tor geschossen in der U23, das ist natürlich noch ein weiter Weg, was auf ihn zukommt, aber wenn das einigermaßen läuft, dann können wir uns auch mal freuen, dass er vielleicht mal in der Euroleague seine Einsatzzeiten bekommt und sich auch mal wieder langsam an die Mannschaft rantastet. Warum nicht? Es bietet sich sonst in der Erstmannschaft kaum einer für die dauerhafte Besetzung seiner Position an. Warum dann nicht mal einen Kittel auch mal bringen? Also wir haben diese Möglichkeiten langsam wieder, wir sollten sie nutzen. Und wenn die Jungs frei aufspielen, kann da auch was Positives bei rauskommen.
Und Kittel sollte jetzt echt mal richtig geil sein. Also, dem sein Vertrag läuft aus, der muss dringend was tun, damit er dann bei der Eintracht verlängert bekommt. Der hat eine ganz, ganz lange Pause hinter sich und muss jetzt einfach froh sein, wieder auf dem Platz stehen zu können. Und der hat jetzt 2 Jahre lang den Durchbruch versucht und nicht geschafft. Das ist jetzt seine Chance, sich durchzusetzen. Und ganz im Ernst, er hat auf links die Chance. Also, ein Inouye im Moment zu überholen, ist nicht so schwer, wenn du dich im Training reinhaust und nicht so, wie er es die ganze Zeit gemacht hat, mit, naja, wenn ich hier in der Ecke stehe, sieht mich keiner und dann muss ich jetzt auch nicht so viel tun.
Ja.
Mit so einer Einstellung kommst du nicht weit. Also da muss er jetzt echt mal eine 180-Grad-Wende hinlegen und zeigen, dass er es packt.
Der wird aber jetzt am Donnerstag noch nicht mitfliegen, oder?
Nein, gehe ich da auch nicht von aus. Fall. Nee, aber wie gesagt, auf Ja, aber auf mittelfristige Sicht hin hat jeder die Chance. Weil, um nochmal zu sagen, ist momentan keiner seinen Platz so sicher hat, weil die Spiele einfach von den meisten Spielern nicht so überragend ist. Ich würde auch sagen, dass bis, ja, Innenverteidigung ist schon relativ sicher, das kann man schon sagen. Und Torhüter auch. Ich denke, die Positionen sind definitiv komplett gesetzt. Aber alles andere ist einigermaßen in der Schwebe. Und da muss jetzt jeder Spieler echt geil sein, wie die Alex schon sagt, der Vertrag läuft aus. Und es kann auch für ihn kein Ziel sein, sich bei irgendeinem mittelmäßigen Zweitligisten hier einen neuen Vertrag anzulachen. Ich warne ihn, dies zu tun. Ich mahne das drohende Beispiel an einen Faton Toski, der ist mittlerweile komplett ohne Vertrag. Ja, nein, auch ein Spieler, von dem wir immer gesagt haben, der hat Talent. Und dann hat er ein paar Spiele gut gespielt. Ich erinnere an das 2:2 gegen Wolfsburg damals, wo er einen wunderschönen Heber gemacht hat zum 2:2. Da haben wir schon mit der Zunge geschnallt und haben gesagt, in den grauen Zeiten eines Friedhelm Funkel, oh, das ist ein Fußballer, der könnte uns in Zukunft allein aufgrund seiner technischen Fähigkeit noch weiterhelfen. So, jetzt hat er einige Jahre bei Bochum mehr oder weniger erfolgreich rumgekrebst, jetzt ist Schluss mit lustig. Also man muss auch als Fußballer den Ehrgeiz haben, immer beim bestmöglichen Verein zu bleiben. Und ich sage euch, der bestmögliche Verein wäre für ihn immer noch die Frankfurter Eintracht, das heißt erste Liga. Da muss er sich anstrengen, muss aber auch sich frei von jeglichem Beratergeschwätz machen, was auch immer ein Problem ist. Hm. Aber da kommen wir vielleicht zu gegebener Zeit noch drauf, wenn es wieder in die heiße Verhandlungsphase geht.
Jetzt Du ganz am Anfang eben gesagt hast, von wegen, kein Spieler ist gesetzt, jeder muss jetzt Gas geben und die Chance nehmen. Das ist das Problem. Ich glaube, da müssen wir noch hinkommen. Fee muss die Tür jetzt erstmal aufmachen, um den anderen zu zeigen, dass kein Spieler gesetzt ist. Weil bislang, das sehen du und ich so, dass es nicht so ist, weil jeder einfach schlechte Spiele macht. Aber bei Fee waren die Leute momentan gesetzt. Da musste keiner Angst um seinen Platz haben. Und ich glaube, das ist einfach jetzt eine Maßnahme, die er einleiten muss. Auch wenn das bedeutet, dass er jetzt ins Risiko geht und vielleicht auch mal die ein oder andere Fehlentscheidung trifft. Aber das ist auf jeden Fall was er jetzt machen muss. Die Tür zum Kampf um die Plätze, die muss einfach weiter aufgemacht werden, als es bislang der Fall ist.
Ja, das ist gut gesagt. So ist es, so nicht anders. Und da, durch so eine erneute Konkurrenzsituation, kann natürlich auch eine gewisse Energie entstehen, die sich positiv auf den Platz auswirkt. Also insofern hoffen wir, dass Fee genau dies auch tut und aber auch intern die richtigen Worte wählt, um seine Mannschaft auch in dem im entsprechenden Maße halt auch einzustellen. Ja, ich meine, wir reden hier und wir mahnen das sehr kritisch an, wie es momentan läuft, haben aber noch das Glück, dass ja jetzt noch genügend Zeit ist, um den Karren noch umzustoßen. Oh Mann, ey, da muss ich jetzt mindestens 10 Euro in dieses scheiß Phrasenschwein einwerfen.
Und ja, das Phrasenschwein sind wir heute auch ganz gut dabei.
Sind wir schon ordentlich gut dabei. Jetzt war nicht so ganz krass wie die FR heute in ihren Bildunterschriften. Ja, da hast du auch dauerhaft den Kopf zusammengeschlagen. Kopf zusammengeschlagen ist auch gut. Eher an die Wand. Ich hoffe, dass man nicht einfach so zusammenschlagen kann. Aber wie gesagt, Fakt ist, jetzt ist ja noch Möglichkeit. Du bist ja noch früh genug dran und du weißt, dass du noch was tun kannst. Aber die Gegner werden immer schwieriger. Wolfsburg war jetzt schon schwierig und auch die nächste Partie, nehmen wir jetzt mal Tel Aviv aus. Gibt es noch was zu Tel Aviv zu sagen? Ich denke eigentlich nicht, oder?
Nö.
Nächste Spiel. Tel Aviv,
fahren wir mal hin, gucken, was wird und egal, was draus wird, Lippe geht weiter, Mainz kommt, wichtig.
Genau, und Mainz ist halt kacken wichtig, aber auch irgendwo gut, weil Mainz, da kannst du doch Emotionen draus schöpfen, ja. Die ganzen Mainzer im Einzelmännchen hier sagen, schon ist ein Derby. Wir sagen zwar nicht, es ist ein Derby, aber mögen tun wir die Drecksäcke trotzdem nicht. Also musst du hier, und das weiß auch, dürfte auch jeder Frankfurter Spieler wissen, dass die Eintracht-Fans die Mainzer nicht so wirklich mögen und dass auch vielleicht ein bisschen Emotionalität an den Tag gelegt werden muss und dass hier vielleicht die nötigen Prozent endlich wieder auf den Platz kommen, um gegen Mainz wirklich mal eine gute Leistung zu zeigen und vielleicht auch mal mit Punkt nach Hause zu fahren.
So schaut's aus.
Zwingend notwendige Aktion.
Ja, und du hast ja die Chance. Überleg dir mal, was ist momentan bei Mainz der Fall? Der dusselige Wettklo hat jetzt für 3 Spiele eine Sperre gesehen, war nach einem relativ dämlichen Foul. Wobei 3 Spiele ist schon heftig. Also da muss ich schon sagen, also
fand ich auch eine harte Entscheidung.
Fand ich jetzt total sinnlos. Der ist ja aber auch nur reingekommen, weil der Müller sich davor in der Halbzeitpause verletzt hat. Das heißt, jetzt spielen die mit einem Jugendtorwart, ja, mit einem nominell dritten Torwart. Auch lustig. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, der FSV hatte sich vor einiger Zeit mal ein Torwart geholt, das ist der Karius. Ne? Da habe ich immer gedacht, wo ist sein Bruder? Baktus. Karius und Baktus. Weltjoke, danke. Ja, und auf jeden Fall, naja gut, der ist jetzt nicht mehr Torhüter, also der ist jetzt nur noch für die U23, weil er anscheinend keine gute Trainingsleistung gezeigt hat. Und da haben sie jetzt einen anderen, ich habe jetzt einen Namen vergessen, weiß nicht genau, wie der dritte Torwart jetzt heißt, Manjura oder irgend sowas, glaube ich. Naja, aber das ist sein erstes Bundesligaspiel, das er macht, und dann gleich in so einem umkämpften Spiel ist für die Eintracht vielleicht auch ein Vorteil, dass die einen unerfahrenen Torwart dann in ihren Reihen haben. Da muss man auch seine Chancen nutzen. Martinia heißt der neue Torwart.
Setzt das nicht voraus, dass du es überhaupt erstmal grundlegend schaffst, die Bälle auch in Richtung des Tores zu bringen?
Ja, das sollte natürlich die Grundvoraussetzung sein, ganz klar. Ja.
Gut,
also, schwierig genug, ja.
Ja, genau. Da waren sie wieder, unsere drei Probleme.
Aber ich will nur sagen, ich will ja, nachdem wir jetzt die ganze Zeit geungt haben und alles negativ gesehen haben, will ich jetzt positive Möglichkeiten einfach nur aufzeigen. Und da drängt sich die erste Möglichkeit auf, einen verunsicherten 21-jährigen Torhüter noch weiter zu verunsichern. Und ihm die Möglichkeit zu bieten, das erste Mal 5-0 in der Bundesliga zu verlieren.
Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass du eigentlich jede Gelegenheit nutzen solltest, die dir sich bietet, auf dieses Tor zu schießen. Und sei es mal aus 25 Metern einfach mal draufgehauen in der Hoffnung, dass irgendwas passiert.
Ja, Leute, das sollte man doch, ey, guck dir das doch mal an, wie wenig Torschüsse wir in den letzten Wochen kreiert haben, wie wenig wir auch direkt mal draufgeschossen haben. Dass es überhaupt keiner mehr nutzt, dass jeder einfach nur den Ball ins Tor tragen will, wie du es gemacht hast, wenn du so einen mittelmäßigen Gegner, hattest hier bei FIFA 13 oder so, FIFA 12 mit der Playstation. Da wusstest du, du kannst auch nicht so gut mit dem Schießbutton umgehen, also läufst du halt so lang zum Tor, bis er irgendwann reingeht, ja. Aber Leute, das ist Bundesliga, spielst nicht Playstation 3. Bamba Andersen soll sowieso mal aufhören, hier PlayStation 3 zu spielen. So oft bei Twitter sehe, dass er irgendwie ein Bild hochlädt, dass er gerade PlayStation spielt, schlage ich trotzdem wirklich die Arme auf den Kopf. So. Ich finde heute keine passenden Wörter dazu, weil ich weiß auch nicht, ich bin gerade ein bisschen neben der Kamera, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja,
hört man gar nicht.
Na, wir können es ungefähr erahnen.
Hände über dem Kopf zusammen, Mann.
Genau.
Mann. Dauert eine Weile, ja. Das hängt halt zusammen, weißt du, schon lange kein Koffein mehr getrunken.
Ja, aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, wenn wir da quasi einen durchaus verunsicherten Schlussmann bei den Mainzern haben, die ja auch so ein bisschen unter Druck vielleicht stehen.
Die stehen auch unter Druck, die sind Tabellenplatz 12, die haben jetzt gegen Augsburg verloren, ohne dass jetzt Augsburg ein wahnsinnig geiles Spiel gemacht hat. Da hat ein Mann das Spiel auch so ein bisschen entschieden, das muss man auch mal sagen. Und dann hast du halt Mainz, die relativ leicht einfach auszurechnen sind. Das hört sich jetzt blöd an, aber die haben einen Jinji Okazaki, der wunderbar eingeschlagen hat, der kam von Stuttgart und schlägt bei Mainz ein. Die Stuttgarter wundern sich heute noch, ob das der gleiche Okazaki ist oder ob die den irgendwann mal ausgetauscht haben. Ja, und dann hast du natürlich einen Spieler, das ist ein Nationalspieler mittlerweile, auch gar nicht so unrecht, der Nikolai Müller, der komischerweise gegen Augsburg aber nur eingewechselt wurde. Das ist ein Spieler, wenn die beiden auf dem Feld sind, dann sorgen die schon für Gefahr, links und rechts außen. Aber da musste Nikolai Müller, musste einfach mit Brutalität, das hört sich jetzt an, als würde ich jetzt hier Mixed Martial Arts Podcast machen, aber da musst du den auch aus dem Spiel nehmen. Du musst den aus dem Spiel drängen. Und ein Okazaki, der kommt auch mit Körperlichkeit nicht ganz so gut zurecht. Da musst du einfach sehen, dass du dazwischen gehst und wenn du die rausgekickelt hast, also ich meine jetzt einfach nur aus dem Spiel genommen hast, rein taktisch gesehen, also jetzt will ich hier keine Fouls und so, auf keinen Fall, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber rein taktisch aus dem Spiel genommen hast, dann hast du die Möglichkeit, Mainz zu knacken.
Also Mainz sehe ich jetzt auch nicht als die größte Herausforderung. Die haben momentan auch alles andere als einen Lauf. Die haben keinen sonderlich starken Kader. Wir haben den Mega-Druck, was reißen zu müssen. Und von daher setze ich jetzt mal tatsächlich meine Hoffnungen in Mainz. Aber es sind keine berechtigten Hoffnungen. Also auch wenn ihr letzte Woche noch gesagt habt, sind nur 3 Punkte nach oben, nur 3 Punkte nach unten. Ich sehe es mittlerweile deutlich gefährlicher.
Ja.
Und ich gehe nicht mit berechtigter Hoffnung nach Mainz, aber habe sie natürlich doch noch. Also irgendwann, so wie es das Gesetz der Serie gibt, muss es auch das Gesetz der Serie geben, dass irgendwann dieser beschissene Sieg kommt.
Ja, es muss normalerweise, ne? Also
Es wird auch, also davon bin ich fest überzeugt. Die Frage ist halt nur, in was für einem Schlamassel stecken wir dann?
Ja, ich meine, ganz ehrlich, es gibt, und deswegen sage ich, es gibt für mich kein auch emotional besseres Spiel als gegen Mainz. Natürlich sind diese Partien gegen Mainz eigentlich immer so typische Unentschieden-Partien. Das war in der letzten Saison, glaube ich, weiß nicht, ob, ja gut, haben wir zu Hause, haben wir verloren, das war auch ganz bitter. Ja. Aber vielleicht wäre es jetzt mal Zeit, den Mainzer zu zeigen, dass wir auch in Mainz gewinnen können, diese hässlichen Arena. Doppelherz wäre mir lieber, Coface, was ist das für ein Scheißname, ja? Also, dieser Coface-Arena, Bruchweg heißt ja nicht mehr, Bruchbude, ja. Jetzt müssen wir halt mal sehen, müssen wir mal auswärts 3 Punkte landen, und wenn wir das schaffen, auch diesen Willen, den die Fans zumindest haben, auf die Spieler zu übertragen und dann, dass die wirklich mal geil sind, 3 Punkte zu holen gegen Mainz, und wenn du das dann schaffst, dann ist auch schneller, als du gucken kannst, der Bock umgestoßen, ja, der Bock jetzt bestimmt schon 30 Euro in einem scheiß Phrasenschwein, ja, mindestens. Und dann läuft das auch, ja, und dann läuft das auch wieder, dann hast du nämlich Mainz auch unter dir gelassen und dann bist du vielleicht auch wieder in einem positiven Strudel mit drin, aber du musst halt jetzt auch mal erzwingen. Und es geht nicht nur über Schönspielerei, sondern es geht hauptsächlich über Kampf und Einsatzbereitschaft. Genau das, was halt gegen Wolfsburg für mich gefehlt hat.
Da war doch das Wort zum Sonntag, oder?
Das war, glaube ich, das Wort zur Tipprunde, Herr Marvin.
Ja, ich weiß nicht.
Fangen Sie mal mit Tel Aviv an.
Ja, Tel Aviv, ach komm, hier. 2-2.
Frau Alex?
Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir nach Tel Aviv fahren, um so hoch zu springen, wie wir müssen. Ich glaube, dass wir da auch wieder 3 Punkte wegholen, weil, also ganz im Ernst, wenn ich an das letzte Spiel gegen Tel Aviv denke, also wenn wir da nicht gewinnen, da weiß ich nicht mehr, wo wir überhaupt noch gewinnen sollen. Wird aber kein Torfest, weil woher sollen sie kommen? Nichtsdestotrotz tippe ich auf ein 2-0.
Ich sag 2-1 für uns.
So, jetzt macht ihr auch mal Mainz, weil da bin ich noch am Grübeln.
Ja, nee, Mainz habe ich mich eigentlich schon drauf versteift.
Dann sag.
Mainz wird ein ganz ekelhaftes Spiel. Ich glaube, dass nichts von dem umgesetzt wird, was wir jetzt so gerne sehen würden, was wir gefordert haben.
Habe ich auch gerade gedacht.
Ich glaube nicht, dass großartig rotiert wird. Ich glaube nicht, dass ein Schröck auf der rechten Außenverteidigerposition spielt. Ich glaube nicht, dass viel mehr Bewegung im Spiel ist. Ich glaube, dass es ein gleich beschissenes Spiel wird wie gegen Wolfsburg. Allerdings, dass der Gegner einfach ja viel, viel schlechter ist. Und das Ergebnis daher genau umgekehrt ausgehen wird. Und ich hoffe einfach von ganzem Eintracht-Herzen aus, dass wir 2-1 gewinnen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass wir da 2-1 gewinnen, weil wir auf einmal aufwachen und das Fußballspielen wieder erlernt haben, wieder Bock haben zu laufen, deswegen sich wieder Räume auftun, die ganze Zeit nicht da waren. Das wird alles nicht passieren. Das wird ein Grottenkick, den wir aber am Ende mit 3 Punkten nach Hause holen.
Ja, also normalerweise dieser Zwangsoptimismus. Ich hab ja vor dem Wolfsburg-Spiel gesagt, komm, die Eintracht gewinnt 3-0, ja. Ist ja gründlich nach hinten losgegangen. Ich weiß auch nicht, wo ich momentan in irgendwelchen Optimismus hernehmen soll. Ich habe mich jetzt selbst so ein bisschen in positive Rage geredet und habe eigentlich schon das geglaubt, was ich gerade selbst erzählt habe. Dummerweise sind ja noch 11 Leute, die das erst umsetzen müssen.
Und vor allen Dingen ein Trainer, der das entscheiden muss, der die ganze Welt immer so ganz anders sieht wie wir.
Ja, so sieht's aus. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht wechselt der Tuchel ja dann 4 Männer ein oder so oder 3 Amateure. Das Dumme ist, ja, früher ging das ja noch. Ja, aber heute hast du ja den 4. Offiziellen, der dir davon abreden, der sagt, nee, du hast schon 3 Mal gewechselt. Früher ging das noch. Und der Trapattoni, der hat es, und selbst der Trapattoni war ja ein anderer Trainer, der hätte es auch gemacht, selbst wenn ihm jemand was anderes gesagt hätte. Ja?
Das aber, stimmt allerdings.
Ja, aber heute, weißt du, hier die weichgespülten Taschentuchel bekommt höchstens ein Taschentuch noch gereicht, wenn er, weißt du, was ich, wenn er irgendjemand angegiftet hat, was weiß ich. Also insofern, ich tue mir schwer, ich weiß nicht, wie es passieren soll, aber irgendwie so ein, ach ja, ich weiß nicht, ist so, naja, komm, ja, ein 2-1 für die Eintracht, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wie das passieren soll. Ja, keine Ahnung, vielleicht schlägt ja ein Blitz ein oder so, und, ja, keine Ahnung.
Also ich komme auch bei dem allergrößten guten Willen und Hoffen in die Mannschaft nicht über ein hingestolpertes 0-1 für uns hinweg. ich weiß nicht, wer sonst Tore schießen soll und ich traue es uns auch nicht zu, selbst wenn die ohne Torwart und ohne Abwehr spielen würden, traue ich es uns nicht zu, mehr als ein Tor über diese Linie zu stolpern.
So, ich korrigiere meinen Tipp, ich sage dreckiges 1-0 für die Eintracht nach dem Elfmeter. Wäre mir auch Latte. Ey, 85. Minute, diesmal machen wir es anders. 85. Minute, Elfmeter für uns, zack, reingegaukelt. Wahrscheinlich erst im Nachschuss. Hier irgendwie Dings verschießt, hier Cutlets versucht es, verschießt es und der Meier guckt das Ding rein und wir haben 3 Punkte.
Also ich würde es dem Meier ja zutrauen, einen Elfmeter, wenn wir ihn bekommen, zu verwandeln. Aber ich weiß nicht, wo wir den Elfmeter her so holen sollen.
Ja, wie gesagt, ja, ich denke, Inui bekommt seine Chance in der 83. Minute, rennt rein, wird von dem Yoho Park umgesemmelt, ganz, also ein Asiatenduell, zack, und dann gibt es Elfmeter für uns in der 85. Minute und wie gesagt, erst im Nachschuss, dann verwandelt durch den Meier, den Ball wahrscheinlich irgendwie...
Im Nachschuss, okay, dann...
Popo, der im Strafraum auch nochmal gefoult wird, ihn aber gleichzeitig mit dem Popo reinmacht, das Tor zählt und die Eintracht gewinnt.
Also ich habe jetzt notiert, Marvin tippt auf 0-1 nach Elfmeter im Nachschuss.
So sieht's aus.
An der konkretesten Tipps, die wir bislang hatten, ich wäre bereit, ein kleines Tongefäß, ein mittleres Tongefäß mit Griff zu spendieren, wenn das hinkommt.
Machst du das selbst?
Das Tongefäß?
Ja.
Nein, also ich würde es füllen lassen. Ich würde es füllen lassen.
Ja, dann kommen wir ins Gespräch.
Ins Gespräch und ins Geschäft wahrscheinlich auch.
Ja, nein, dann kommen wir auch ins Gespräch. Ach Gott, das ist aber mein, also wirklich ein sehr konfuser.
Genau, ich könnte noch was zu deiner Aufheiterung beitragen. Ich bin gerade eben über den offiziellen Twitter-Account der Eintracht gestolpert, die da twitterten vor 6 Stunden, der Flankengott der SGE, Bastian Oczipka, brachte 15 Flanken aus dem Spiel heraus an den Mann. Nur Bayerns David Alaba 18 mehr.
Ja, dann ist ja alles gut, wenn man sich die Statistiken von Eintracht News so durchliest, sind wir, glaube ich, auch ganz, ganz dicht an der Tabellenspitze dran.
Wir müssten quasi 2 Punkte hinter Borussia Dortmund stehen, oder?
Ich habe auch schon gedacht, wir werden nächste Saison in der Champions League, wenn ich das so lese, das ist ein absoluter Motivations-Account, ja, dem solltest du jedem Depri-Twitterer oder so, jedem Emo-Twitterer sollst du den Eintracht-Account schicken oder jeder bräuchte einen persönlichen Eintracht-Account, weil so viele motivierende Dinge, die du da mitbekommst, da kann es eigentlich einem nur gut gehen, ja?
Mir fallen dazu keinerlei Worte mehr ein.
Nee, also so, ja, wie halt immer. So, wie am besten, die Eintracht hat 0-1 verloren. Die Eintracht lässt pro Spiel nur ein Gegentor zu. So wie fast keine andere Mannschaft. So ähnlich wie fast keine andere Mannschaft. Außer 17 andere, ja. Aber hey, alles super, ja. Also gut, abgesehen davon, dass der Twitter-Account sich sowieso merklich verschlechtert hat, um das mal ganz klar anzusprechen. Das wird hier zwar keinen interessieren. Fakt ist aber, dass es mittlerweile ja nur noch ein Kanal ist, um Dinge rauszupalabern und nicht mehr in Kontakt mit Fans zu treten. So soll es auch nicht sein. Da hat wohl jemand Twitter nicht verstanden, aber mit Social Media, das ist sowieso eine Angelegenheit für sich bei der Eintracht.
Ja, das glaube ich allerdings auch.
Unterschreibe ich.
Ja. Nun gut, dann begeben wir uns mal in diese Fußballwoche. Wir sind dran am Donnerstag 19 Uhr, wenn ich das so richtig lese.
Richtig, wird es eigentlich übertragen?
Ich glaube nicht. Ich habe zumindest nichts Offizielles bislang gehört.
Aha, fatal. Dann muss ich wieder in eine der Frankfurter Apfelweinkneipen gehen, um mir dieses Spiel genüsslich zu trinken.
Ja, kurbel die Wirtschaft nur ordentlich an.
Na, vielleicht gehe ich ja mal wieder in die Therabierbar, wo wir unseren Live-Podcast mal gehalten haben. Ja,
genau. Der,
wir können die mal wieder besuchen. Die haben ja zum Beispiel, das habe ich ja letztes Mal ganz vergessen zu sagen, die haben ja auch eine kleine Initiative mit Jagba zusammen, der ja kleinen afrikanischen Kindern hilft und die auch finanziell unterstützt. Und da gibt es auch eine Initiative, werde ich mal demnächst mal genauer nachfragen, was es da genau auf sich hat, wenn ich einmal da bin.
Sehr schön, mach das. Und wer es nicht schafft, sich am Donnerstag das Spiel in irgendeiner Bar anzugucken und es auch nicht schafft, am Sonntag zum Spiel 15:30 in Mainz zu gucken, zu fahren, der kann das ja dann da nachholen. 15:30 Sonntag. Marvin, da musst du doch drauf einsteigen, oder?
Ach, ich finde es besser als 17:30 Uhr. Was soll ich sagen?
Jetzt fängt er hier auch schon mit den positiven Aspekten an.
Ja, nee, also komm, also ganz ehrlich, 15:30 Uhr ist auch scheiße, ja. Sonntag ist sowieso kacke, aber irgendwie, 15:30 Uhr geht schon, ja. Wobei halt, mittlerweile wird es ja wieder so früh dunkel, ey, das ist ja auch, geht ja gar nicht, ne? Aber gut. Ich beschwere mich nicht, solange wir nicht wieder um 13 Uhr spielen. Ja, soll möglichst nie wieder passieren. Deswegen sind wir auch immer so mahnend hier in diesem Podcast, weil wir einfach diese Spielzeiten nicht mehr wollen.
Korrekt. Und der Rest, der an diesen Spielzeiten zwangsläufig mit dranhängt, bitte auch nicht.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Dann machen wir den Sack für die Woche zu. Wir danken fürs Zuhören. Wir wünschen eine schöne Restwoche. Drücken unserer Mannschaft in Tel Aviv und in Mainz die Daumen und wollen nächste Woche über mindestens 6 Punkte eigentlich gerne sprechen. In diesem Sinne, macht's gut.